So, den Mann, über den ich heute reden will, mit dem können wir uns in allen Altersphasen unseres Lebens identifizieren. Es geht um Daniel, das wurde ja eben schon gesagt, und ich werde einige Verse mit euch anschauen aus dem ersten Kapitel. Und zu dem Zeitpunkt ist er ein Teenager, ein junger Mann. Gibt es hier heute auch junge Männer? Gibt es einige junge Männer? Genau. Ja, wunderbar. Wenn man dann so das ganze Daniel-Buch sieht, dann hat er vier Könige erlebt, vier Herrscher. Also am Ende war er dann schon ein Senior, ein älterer Mann. Und gibt es hier auch ältere Männer? Ja, also es ist so gut, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir so einen festen Anker haben. Und was mich immer wieder fasziniert oder wie ich eben auch die Bibel lese, ist, dass ich mir sage, das waren alles Menschen aus Fleisch und Blut. Also die hatten dieselben Gefühle wie wir von Freude oder auch manchmal von Angst, von Unsicherheit und dann wieder Begeisterung und von Hoffnung und dann wieder gar keine Hoffnung. Und ich bin so begeistert, dass wir die Bibel haben und dass wir uns mit diesen Menschen irgendwo identifizieren können, dass wir uns da reinspüren können und dass wir dann, das ist natürlich der Hauptclou, denselben Gott, den sie hatten, dass wir dann auch denselben Gott erleben können, der ja auch heute hier ist und der derselbe Gott ist, der auch der Gott Daniels ist. Und Daniel war in sehr schwierigen Umständen, so am Anfang von dem, was wir jetzt gleich anschauen werden. Also der hat eine Menge Erschütterungen erlebt, der hat eine Zeitenwende erlebt, der hat erlebt, dass sich Dinge massiv verändert haben. Noch als Kind war er ja in Israel. Und er hatte israelitische Eltern und da war dann diese Staatsform auch, das war ein Königreich und der König, der glaubte dasselbe wie er. Und sie hatten ihre Geschichte mit ihrem Gott, der sie befreit hatte aus Ägypten. Und ja, dann wurde alles anders, eine massive Änderung der Umstände, ein ungläubiger König sozusagen aus einem anderen Land. Es wurde von Gott zugelassen, dass er Israel angreifen durfte, sogar besiegen durfte, sogar heilige Geräte aus dem Tempel stehlen durfte. Das ist uns vielleicht ein bisschen fremd, aber das war sehr erschütternd für die Juden, für die Israeliten ihrer Zeit und eben auch für Daniel. Daniel dann eben als Teenager, ich weiß nicht genau, wie alt er war, vielleicht war er 16, vielleicht war er 18, irgendwie so, wurde dann deportiert, also wurde verschleppt. Er musste sein Land verlassen, seine Heimat, da wo seine Eltern aufgewachsen sind, wo er aufgewachsen ist, wo sie ihren Gott angebetet haben, wo sie ihre Geschichte hatten, wo sie ihre Heimat hatten. Er wurde gezwungen, das zu verlassen und lebte dann in völlig anderen Umständen. Interessanterweise ist dass das eine ganz massive Zeitenwende war. Manchmal denken wir so als Christen, ja gut, die ersten Christen dann, was uns beschrieben wird, die waren halt unter der römischen Herrschaft. Also die hatten so eine Fremdherrschaft mit Leitern, die eben auch nicht unbedingt an denselben Gott geglaubt haben und wo es dann diese Auseinandersetzung, diese Spannung gibt. Aber im Grunde genommen hat es hier bei Daniel schon angefangen, da fing das schon an, nicht erst im Neuen Testament, da fing das an, da war das zu Ende mit dem Reich, wo David noch König gewesen war und wo alles so zusammenpasste. Jetzt brach das auseinander. Man ist ein gläubiger Mensch in einer Welt, die nicht einfach geprägt ist vom selben Glauben, sondern da gibt es ganz andere Einflüsse. Und in diese Herausforderung war er gesetzt. Viel Erschütterung hat er erlebt. Und das ist für mich eigentlich die Botschaft heute. Wir erleben Erschütterungen jetzt seit über einem Jahr. Wir erleben von daher Unsicherheiten. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott so etwas immer und immer wieder zugelassen hat. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass er es aktiv so im Herzen hat, ich möchte mal die Leute verunsichern. Nein, nein, er ist ein guter, liebender Vater, der uns gerne Geborgenheit schenkt, aber er hat auch größere Pläne, als dass wir nur geborgen sind und dass alles gut ist und dass alles so schön ist, wie es jetzt ist und alles so bleiben soll. Wir sind auch in einer Zeitenwende. Also ich nehme nicht gerne zu große Worte in den Mund, aber nach Corona wird nicht so sein wie vor Corona. Es wird definitiv anders sein. So, ich weiß nicht, ob dich das erschüttert. So, ich kenne auch in mir so diesen Wunsch, dieses romantische, nostalgische Gefühl. Hoffentlich ist Corona bald vorbei und dann ist alles so schön wie vorher. Nein, das wird nicht mehr so sein wie vorher. Es ist definitiv anders. Und für uns als gläubige Menschen, wir haben diese große Chance, dieses große Vorrecht, wenn wir die Bibel studieren, dass wir sehen, okay, es gab immer und immer wieder Erschütterungen, es gab Zeitenwenden, es gab massive Veränderungen und dahinter verbirgt sich ein guter Plan Gottes, ein guter Plan. Denn was wir erleben und was Daniel erlebt hat, ist, dass alles, was erschüttert werden kann, erschüttert wird. Aber wenn das passiert, dann wird etwas immer sichtbarer, nämlich das, was nicht erschüttert wird, was nicht erschüttert werden kann. Und was kann wohl nicht erschüttert werden? Unser Gott kann nicht erschüttert werden. Unser Gott wird nicht erschüttert. Sein Thron wackelt nicht, auch nicht in dieser Zeit. Und sein Reich, sein schönes, herrliches Königreich, in dem Daniel gelebt hat und auch seine Väter, in dem Jesus Christus gelebt hat und in dem wir als Gläubige leben dürfen, dieses Reich wird nicht erschüttert. Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir sind, ich frage mich immer und immer wieder, was ist dein Plan, Gott? Was hast du eigentlich vor? Du hast es zumindest zugelassen, diese Pandemie, mit all diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Also eines ist für mich klar. Es ist die Zeit, das Reich Gottes mehr und mehr wahrzunehmen. Das, was unerschütterlich ist, das kommt immer mehr hervor, weil das, was erschütterbar ist, erschüttert wurde und wird. Und von daher haben wir als Gläubige einfach die Chance, so wie Daniel, von ihm auch zu lernen, wie geht man denn durch solche Zeiten? Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch dieses Lied von Silbermond? Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Irgendwas, das bleibt, heißt das Lied. Kennt das jemand? Das ist schon viele Jahre her, da war das wirklich auch so ein Top-Hit. Und damals hat mich das schon so angesprochen. Damals hat es auch viele Christen angesprochen. Und irgendwie denke ich, dass es jetzt fühlt sich wieder so an. Wobei wir natürlich nicht wollen, dass der Virus bleibt. Das wollen wir mal schön, dass der mal wieder verschwindet. Aber irgendwie wollen wir Menschen lieber, dass es bleibt und nicht, dass sich ständig alles verändert. Es verändert sich aber etwas. Und in dieser Zeit wird viel erschüttert und verändert sich viel. Und unsere Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit finden wir immer weniger in den irdischen, weltlichen Dingen. Und das ist erschreckend und das fühlt sich nicht gut an. Aber wir finden immer mehr unsere Sicherheit und unsere Geborgenheit bei Gott und im Reich Gottes. Und das ist, glaube ich, einer der Gedanken Gottes, der hinter diesen ganzen Irrungen und Wirrungen und Durcheinander und Chaos steckt. Daniel musste das auch massiv lernen. Ich möchte einige Verse mit euch lesen. Daniel 1, die Verse 6, 7 und 17. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Azaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Also nochmal, der Hintergrund ist, dass diese vier jungen Männer, diese vier Teenager, sie waren verschleppt worden aus ihrer Heimat, aus Israel. Sie waren aus dem Stamm Juda, sie waren Juden, sie waren Israeliten und sie waren verschleppt worden jetzt nach Babylon, in ein fremdes Land und unter eine fremde Regierung. Und der oberste Hofbeamte eben hat ihnen neue Namen gegeben. Hochinteressant. Daniel wurde Belsazar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Mischael hieß von nun an Meschach und Asaja Abednego. Ich möchte da gleich ein bisschen drauf eingehen, was da eigentlich passiert ist. Vers 17. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Wissenschaft, klar, das ist jetzt Übersetzung, Neues Leben, Bibel, ein bisschen übertragen, aber das ist schon im Hebräischen, ich habe das nochmal nachgesehen, das ist schon, geht schon so in die Richtung. Sie haben gelernt aus allen Schriften und Weisheitsbüchern ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Also vier junge Männer wurden erschüttert, wurden zwangsverschleppt. Sie hatten einige gute Qualifikationen und waren ausgewählt worden, eine dreijährige Ausbildung zu machen, weil dieser König, Nebukadnezar hieß der babylonische König, der von Gott das Recht bekommen hatte, Israel zu erobern und auch das, die Zulassung Gottes war, dass er eben auch Leute verschleppen konnte. Der hat sich gesagt, ich will die nicht einfach alle umbringen. So, das ist übrigens eine schlechte Strategie für alle, die irgendwie ihr Königreich auf Erden ausweiten wollen. Schlauer ist immer, dass die, die man erobert, dass man davon sich die Besten holt und dass man die ausbildet und dass man die integriert in die eigene Kultur und dass die dann mit Einfluss nehmen für das Reich. Und das hat Nebukadnezar gemacht. Das ist auch für alle, die ein Königreich ausbreiten wollen, eine bessere Strategie, als einfach alle platt zu machen. So, er hat sich die Besten ausgesucht und hat sie trainiert. Und ihnen wurden andere Namen gegeben. Also ich weiß ja nicht, ob es ein bisschen rüberkommt, aber ich habe mich die letzten Wochen mit dem Daniel-Buch beschäftigt. Ich bin so begeistert von diesem Buch. Und ich glaube, dass da so viel drinsteckt, auch für uns. Und das ist ja auch ein Stück weit wie die Offenbarung für uns im Neuen Testament, ist Daniel im Alten Testament. Und das, was er über die Zukunft gesehen hat, ist zum Teil auch noch das, was unsere Zukunft ist. Hochspannend. Vielleicht kann ich euch da ein bisschen Hunger machen. Nun, Daniel war also in schwierigsten Umständen, er war ein gläubiger Mann, zusammen mit den anderen dreien, und er war mit dem Himmel verbunden und er war aktiv in der Welt. Und das, so heißt meine Predigt, und das ist auch mein Wunsch an uns alle, in diesen schwierigen Zeiten, dass wir auf der einen Seite verbunden sind mit dem Himmel und auf der anderen Seite aktiv sind in der Welt. Und wenn du hier in der einen oder anderen Richtung einen Mangel spürst, dann komm doch mal in die Mitte, komm doch in die Balance. Daniel hätte auch anders handeln können. Er hätte auch sagen können, ich bin hier in einem fremden Land und hier habe ich einen ungöttlichen und sogar gegen meinen Glauben stehenden König, also ich werde hier gar nichts machen. Nein, er hat sich aktiv eingegeben in die Welt, wo er gesetzt war. Wir hatten eben in der Einleitung eine Prophetie von Jeremia, Jeremia 29, hochspannend, weil das war die Zeit von Daniel. Und Gott hat durch den Propheten Jeremia gesagt, ihr werdet in der Fremde sein, das ist nicht ein Unfall, das habe ich mitbewirkt, und ihr sollt dort den Menschen dienen, wo ihr seid. Wichtig für uns als Christen. Wir ziehen uns nicht aus der Welt zurück, wir sagen nicht, die Welt ist nur böse und schlecht und wir sind ganz zurückgezogen und machen gar nichts Gutes, sondern wir sind berufen, aktiv in der Welt zu sein. Obwohl das nicht unser Zuhause ist. Unser Zuhause ist bei Gott, ist im Himmel, ist die Dimension des Himmels. Und Daniel war in beidem unterwegs. So, jetzt ganz spannend, der oberste Hofbeamte gab ihnen neue Namen. So, das Ziel von Nebukadnezar und seinen Angestellten war, wir wollen diese Israeliten, wir wollen die total in unsere Kultur integrieren und die sollen lernen, wie es hier läuft und wie es hier tickt. Und dazu haben sie ihnen andere Namen gegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie die das ausgehalten haben, weil wenn man sich das anschaut, was die Namen heißen, dann ist es wirklich sehr, sehr unangenehm. Also Daniel heißt, mein Gott ist Richter. Ja, mein Gott ist Richter, das heißt Daniel, ist El drin, El ist Elohim, Kurzform von Elohim heißt Gott. Gott ist mein Richter. Und wenn sich das jetzt vielleicht erstmal krass anhört, so Gericht, das löst ja meist eher was Negatives bei uns aus, aber damit war eben auch gemeint, auch der Herrscher. Ja. Es gab nicht die Trennung von Legislative und Exekutive, das war immer zusammen damals. Der Richter, das war der Bestimmer, das war der Herr. Und wenn man überzeugt davon ist, dass der gut ist, dann ist das gut. Dann ist das, ja, der wahre Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Gott Israels, der ist mein Chef sozusagen. Das war sein Name und ich glaube, er hat den gemocht. Und dann hat er einen anderen Namen bekommen, nämlich Belshazzar. Und das heißt, Bel schütze den König. Und was ist jetzt Bel? Nun, Bel war eigentlich der Beiname von Marduk. Ja, wer war jetzt Marduk? Also Marduk war ein Gott in der damaligen Zeit. Also natürlich ein falscher Gott, kein wirklicher, ein Götze. Vielleicht auch ein bisschen dämonische Power noch dahinter. Aber auf jeden Fall war das einer, der damals verehrt wurde von den Völkern, Marduk. Und er hieß auch Marduk Bel. Und Bel, da haben wir schon so ein bisschen Baal. Also das waren so diese Götter, die es damals gab. Und Daniel musste also jetzt immer rumlaufen und wurde angesprochen mit Bel schütze den König. Und ich weiß gar nicht, das muss sich nicht gut angefühlt haben. Das ist ja gar kein Gott, das ist ja gar kein wirklicher Gott. Mein Gott ist wirklich Gott. Jahwe ist Gott. So wird er gedacht haben. Gut, er war Jude, er hat nicht Jahwe gedacht, das war zu heilig. Er hat Adonai gedacht und Adonai gesagt, Adonai, der Gott Israels, ist der einzig wahre Gott. Und jetzt wurde er ständig daran erinnert, wenn er nur schon angesprochen wurde, Beel schütze den König. Er musste irgendwo lernen, jetzt seine Identität zu bewahren, und er hat das, und er hat es nicht so platt gemacht. Er hat da nicht einen Aufstand gemacht, ihr dürft mich nicht so nennen. Es wäre auch nicht klug gewesen, dann wäre er wahrscheinlich in Kürze, einen Kopf kürzer geworden, sondern er musste seine Identität lernen, festhalten, vertiefen, die er in Gott hatte, in dem Gott Israels. Ihr könnt einmal weiterklicken. Und ich möchte diesen Aspekt einfach hervorheben und ich möchte dich fragen, wer bist du? Und es ist so wichtig in dieser Zeit, wo alles erschüttert wird, wo vieles erschüttert wird und wo wir manchmal uns wünschen, dass einfach das Äußere alles wieder so ist, wie es vorher war, und dann bin ich geborgen. Nein, muss dich enttäuschen. Deine Sicherheit, deine Geborgenheit ist in deiner Identität als Kind Gottes. Das ist deine Sicherheit. Und das ist das, was jetzt wächst in dieser Zeit. Das ist das, was Gott jetzt anbietet. Das ist das, wo Gott sagt, da möchte ich, dass du lernst, in dem Unerschütterlichen zu leben, weil das andere wird erschüttert. Lass doch mal los, das, was dir sowieso eigentlich keine Sicherheit bietet auf Dauer, sondern leb in dem, was dir auf Dauer Sicherheit bietet. Also zum Augenzwinkern habe ich hier jemanden mit eingebaut. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist einer, der hat immer gesagt, ich bin gut. Kennt ihn jemand? Ich bin gut. Einer zeigt auf, ein Mann mittleren Alters. Was ist mit euch jungen Leuten? Ihr kennt den, oder? Natürlich. Ich bin gut. Okay, der ist aus diesem Marvel-Universum. Ja, das ist so ein Baumwesen, natürlich ein ausgedachtes Wesen. Und der konnte nicht viel reden. Das Einzige, was er gesagt hat, war, ich bin Chut oder Chut. Ja. Also es ist übrigens holländisch. Ich weiß nicht, ob die sich das auch so gedacht haben bei Marvel, aber das heißt eigentlich, ich bin groß, ja, so holländisch übersetzt. Es ist nur mal so zum Schmunzeln und auch um die Aufmerksamkeit von den jungen Leuten zu kriegen, ne, die jetzt so gerade an alles Mögliche denken. Aber jetzt habe ich euch, ne? Jetzt habe ich euch, ja. Jetzt habe ich euch. Wer bist du? Du bist nicht gut, ne? Das bist du nicht. Du bist nicht rot. Nein, wer bist du? Das ist ganz wichtig. In dieser Zeit, wo vieles erschüttert wird und wo du vielleicht gesagt hast, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und jetzt ist alles erschüttert. In Corona. Dein Geschäft ist gerade kaputt gegangen. Wer bist du dann noch? Ich bin das und das und ich will das und das tun. In dieser Zeit wird vieles erschüttert, damit das Unerschütterliche sichtbarer wird. Das, worauf man sich wirklich verlassen kann. Das, was wirklich gilt. Für Daniel war es der Gott Israels, der Gott seiner Väter, sein Gott. Daran hat er festgehalten in der Zeit, obwohl die Umstände ihn davon wegtreiben wollten, obwohl man ihn umbenannt hat. Die Freunde hat man ja auch umbenannt. Das war auch richtig fies, weil die hatten so tolle Namen. Ja, die hatten alle so richtig herrliche Namen. Michael, da ist wieder El drin, da ist wieder der Gott Israels drin. Elohim ist da drin. Michael ist, wer ist wie Gott? So ein Anbetungsausdruck. Ja? Immer wenn man ihn angesprochen hat, so als Kind, hey Michael, dann war da immer ein Stück Auferbauung. Ja? So, wer ist wie Gott? Ja, wer ist wie Gott? Unser Gott ist der wahre Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat uns aus Ägypten befreit. So wurde sein Glaube gestärkt. Und wie wurde er jetzt genannt? Der Michael, der hieß auf einmal Meschach, das heißt Gast des Königs. Jetzt war er nur noch Gast des Königs. Noch schlimmer, Asaja, toller Name, war Jahwe hat mir geholfen. Hier ist Jahwe hinten drin, Jahwe, der Gott Israels, auch eben auch unser Gott, ja. Ist ja derselbe Gott. Und von Jahwe hat mir geholfen, so hieß der, immer wenn er angesprochen wurde, Jahwe hat mir geholfen, toll, ne? Direkt ein Zeugnis im Namen. Und jetzt hieß er Abednego, Diener des Nebo. Und Nebo war wieder einer dieser komischen Götter der damaligen Zeit, Diener dieses Gottes. Oh, wie furchtbar. Und Hanania, Gott hat mir Gnade geschenkt, Gott hat mir Gunst geschenkt. Und jetzt hieß er Schadrach. Gut, das hieß wenigstens königlich und da war nicht noch ein anderer Gott mit drin. Aber ich glaube, der hat seinen Namen Hanania viel mehr geliebt. Nun möchte ich uns nicht auffordern, dass ihr alle in der nächsten Woche zum Standesamt geht Weil da kann man den Namen ändern lassen, ja, und dass ihr alle dahin fahren und sagt, ich möchte von nun an irgendwie Michael heißen, ja, und nicht mehr Egon. Das wäre jetzt die falsche Ausrichtung, aber es ist viel einfacher, wenn du Jesus Christus kennst und wenn du dein Leben ihm gegeben hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und das ist, was wir brauchen, unsere Identität, dass wir verwurzelt sind in dem wahren Gott, der uns liebt, der uns beschützt, der einen Plan hat, der uns die Sorgen nimmt, der uns die Ängste nimmt und der inmitten von Corona uns eine Unerschütterlichkeit gibt, eine Festigkeit, wonach man sich sehnen würde, wenn man es nicht hat. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Vielleicht bist du immer in Gemeinde aufgewachsen, dann kennst du so gar nicht dieses Gefühl. Ich kenne das Gefühl, total unsicher zu sein und überhaupt nicht zu wissen, wer ich eigentlich bin, wofür ich da bin, was der Plan für mein Leben ist, was der Sinn für mein Leben ist. Ich weiß es noch sehr gut, denn als ich Teenager war, habe ich mich so gefühlt, weil ich Jesus nicht kannte. Wir können jeden Tag Gott dafür danken, wenn wir Jesus kennen und wenn wir verbunden sind mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann können wir durch solche Zeiten gehen und wir können durch solche Zeiten sogar, wir können darin sogar wachsen und stärker werden, weil wir eine gewisse Unabhängigkeit haben von den Umständen. Lasst uns nicht einfach nur warten, dass Corona vorbei ist und dann fängt das Leben wieder an. Nein, das Leben ist jetzt. Und das Leben mit Gott ist gut, obwohl es auch schwer ist. Versteht mich hoffentlich richtig. Ich sage nicht, es ist gerade alles super, es ist gar nicht super, es ist schwer, es ist herausfordernd. Aber in dieser Zeit erschüttert Gott das, was erschütterbar ist. Was gibt dir Wert? Wer bist du? Was macht dich wertvoll? Dein Bankkonto oder dein Beruf oder deine Karriere oder deine vielen Freunde? Was macht dich kostbar und wertvoll? Wenn es diese Dinge sind, die ich gerade aufgezählt habe, so schön und gut sie auch sein mögen, aber sie dürfen nicht deinen Wert bestimmen, weil dann bist du sehr erschütterbar. Und dann kann es richtig bergab gehen in deiner Seele, kann es richtig dunkel werden. Wenn du Jesus Christus kennst, bist du ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Du bist nicht Ruth, du bist auch nicht Abednego, der Diener eines fremden Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und du bist eingebettet in die Geschichte Gottes. Und die Geschichte Gottes ist eine gute Geschichte. Ja, die geht nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Das stimmt schon. Da gibt es manchmal harte Zeiten, da gibt es schwere Zeiten, gibt es Herausforderungen, gibt es manchmal Krankheit, gibt es manchmal Arbeitsplatzverlust, gibt es manchmal sehr schwere Beziehungen. Das will ich alles nicht schönreden. Aber wenn du verbunden bist mit Gott und ich meine lebendig verbunden mit ihm, eine lebendige Beziehung, und hoffentlich macht sich das heute lebendig hier, unsere Lieder, unsere Gemeinschaft, das Wort. Dann hast du eine Sicherheit, die bleibt, eine innere Stärke, eine Verbundenheit mit Gott. Die hatte Daniel und seine Freunde, die hatten sie inmitten von schwierigsten Herausforderungen. Also ich würde mal sagen, das war heftiger als Corona 2021 zu erleben. Das war einiges heftiger, wo die da gerade durchgegangen sind. Aber sie sind da durchgegangen. Und jetzt möchte ich euch alle ein bisschen herausfordern. Mit einem Text aus Römer 1. Zu dem Thema, wer sind wir? Was ist unsere Identität? Was ist unser Gott? Mit was sind wir verbunden? Einige Verse aus Römer 1 und dann möchte ich das mit euch anschauen. Vers 17. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig geblieben und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Okay, das muss ich natürlich erklären. Der Paulus schreibt das an die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom, davon waren die allermeisten keine Juden, keine Israeliten. Und die Frage in Rom war, und das ist, was Paulus hier gerade erklärt, Die haben sich gefragt, und das ist für uns auch eine wichtige Frage, für die allermeisten von uns, die wir keine Juden sind oder keine Israeliten sind, wie ist eigentlich unsere Verbindung? Was ist eigentlich unsere Geschichte? So ein Daniel, der konnte ja sagen, ja, mein Gott, das ist der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Das ist meine Geschichte. Mein Glaube nährt sich auch aus dieser Geschichte. Aber wie ist das denn für uns? Also ich bin ein Christ aus den Heiden sozusagen. Ja? Ich habe keine jüdischen Vorfahren, also nicht soweit ich weiß, vielleicht gibt es noch irgendwelche hinten im Stammbaum, aber Und wie ist jetzt unsere Verbindung? Wie ist denn unsere Geschichte? Und das hat auch viel mit unserer Identität und mit unserer Sicherheit zu tun. Wisst ihr, unser Glaube, wir sind sehr geprägt, dass unser Glaube sich daraus nährt, was wir als Einzelperson tun oder auch nicht tun. Und dass wir erlöst wurden, als wir uns bekehrt haben und so. Aber das ist manchmal sehr schwierig auch. Das ist Wahrheit, das ist ganz wichtige Wahrheit. Aber ein gesunder Glaube nährt sich auch aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das wird ja auch gerade oft in Frage gestellt. Schön, dass ihr hier seid. Manche an den Bildschirmen, ich möchte euch ermutigen, kommt mal wieder. Also ich freue mich, wenn ihr kommt, ja, als euer Pastor. Ich sehe euch gerne. Aber es geht mir auch um euch. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist eine Grundsäule des Glaubens. Und so ist ein bisschen die Frage, auch wenn wir keine Israeliten sind, wir sind aber mit hineingesetzt in die Geschichte Gottes, in die jüdische Geschichte Gottes. Mit dieser Welt sind wir eingepfropft. Und das kann, wenn wir das lernen und wenn wir das begreifen, unseren Glauben sehr stärken. Wir sind nicht berufen zum Einzelchristentum und wir sind auch nicht ohne Geschichte. Wir sind eingepfropft in eine Geschichte. In die Geschichte Israels sind wir eingepfropft. Manche gehen ja so damit um und sagen, naja, mit Jesus Christus kam was Neues, das stimmt. Und der alte Bund ist veraltet und das stimmt. Aber so nach dem Motto, naja, das war alles schlecht und mit dem haben wir alles gar nichts zu tun. Und das ist falsch. Und das schwächt unseren Glauben. Das macht der Paulus hier den Römern ziemlich klar. Diese Zweige, die ausgebrochen wurden, also es wird der Ölbaum wird als Bild genommen für Israel und für die Geschichte Gottes mit Israel. Und die Zweige, die ausgebrochen wurden, das waren die Israeliten, die den Glauben an Gott aufgegeben haben und die nicht mehr hören wollten, die nicht auf die Propheten gehört haben, die gesagt haben, wir wollen diesen Gott nicht mehr, wir gehen daraus, wir wollen auch lieber den anderen Göttern folgen und den Baal dienen und so weiter. Und dann sagt das Wort Gottes hier, dann wurden sie wie bei einem Ölbaum, dann wurde der Zweig abgebrochen, dann war der nicht mehr dran. Und das ist mit vielen Israeliten passiert, weil sie nicht mehr glaubten, weil sie anderen Göttern folgten. Und das Ganze ist ein Geheimnis, weil die, die gar nicht ihre Herkunft haben vom Volk Israel, das sind diese wilden Zweige, das ist also total strange eigentlich aus der Sicht so von Baumveredlern, ja, aber er gebraucht dieses Bild, um uns klarzumachen, der du ein wilder Zweig bist, du bist kein Jude, kein Israelit, du hast da nicht deine Herkunft. Aber diesen Zweig hat Gott genommen und hat ihn eingepfropft in den ursprünglichen Ölbaum. Wir als Christen sind eingepfropft in den ursprünglichen Ölbaum. Wir sind eingepfropft in die Geschichte Gottes mit Israel und mit den Juden. Wir sind ein Teil davon geworden. Wir sind eins geworden mit ihnen durch denselben Gott nämlich. Unser Gott ist der Gott Israels. Und wenn du sagst, ja, aber ist das denn nicht einfach nur Vergangenheit, das ist nicht vorbei, weil mit Jesus alles neu geworden, dann lies doch mal die Offenbarung, wie die Zukunft sein wird. Und da lesen wir nicht, dass das irgendwie alles nur ein Irrtum war und Fehler und vorbei und vergessen und das können wir jetzt mal ersetzen und jetzt haben wir nur einfach Christentum. Nein, das ist falsch und es schwächt. Wir sind eingepfropft. Wir sind in die Geschichte Israels reingepfropft. Wir sind davon ein Teil geworden. Und ich glaube, da gibt es tiefe Zusammenhänge. Wenn wir das verstehen, verstehen wir einiges. Christenverfolgung und Antisemitismus. Dämonische Kräfte auf unserem Planeten, die einfach nicht aufhören. Warum eigentlich nicht? Das hat hiermit auch zu tun. Das hat hiermit zu tun. So, jetzt kann man natürlich denken, so als Christ, so aus den Heiden heraus, ja gut, die haben das auch einfach schlecht gemacht, ne? Die Juden, die dann ungläubig waren, die dann abgebrochen wurden, ja, raus und so, schad ihnen recht, genau, die waren ja auch ungehorsam. Ah, das ist schwierig, diese Position ist sehr schwierig und kann sehr anstrengend werden, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind wir eigentlich immer gehorsam, machen wir das immer alles richtig, waren wir immer treu Gott gegenüber, naja, wer ein bisschen Selbsterkenntnis hat, weiß, oh, nee, leider nicht immer. Deswegen schreibt Paulus Vers 18, doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aha, du Christ aus den Heiden, du wirst getragen von der Wurzel des Ölbaums. Also sei mal nicht so überheblich, sei mal nicht so stolz. Und jetzt geht das so weiter. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden, sagt der Paulus dazu. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Ja, cool, ich habe es geschafft, ich bin gläubig, ich bin stark. Nee, das ist ein bisschen schief. Sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Das ist für uns alle, die wir sagen, wir sind stark im Glauben. Wir sollten auch die Gefahr sehen. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Glaube ist auch Gnade. Dass wir gläubig sind und dass wir Gott folgen, ist auch Gnade, ist auch Geschenk. Ist auch viel, was Gott uns gibt und uns hilft und uns wieder aufrichtet. Und wenn wir gefallen sind, dass wir wieder aufstehen. Was möchte ich also sagen? Unsere Identität, das, worin wir verwurzelt sind, das, was unerschütterlich ist, ist unser Gott und ist sein Reich. Und sind wir, weil wir Kinder Gottes sind, sind wir darin verbunden. Unsere Herkunft ist auch eine israelitische, jüdische Herkunft. Das gehört auch zu unserer Identität und es gehört auch dazu, dass die Zukunft auch so sein wird. Manche sagen, ja, Jesus war Jude. Ja, das stimmt nämlich. Das steht auch in neutestamentlichen Schriften. Aber es ist nicht richtig zu sagen, Jesus war Jude, sondern richtiger ist, Jesus ist Jude. Und er bleibt es auch. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist die Geschichte Israels plus alle, die mit eingepfropft werden. Und welche Gnade, mit in diese Geschichte zu kommen. Ich möchte dich fragen, was ist deine Identität? Was macht dich aus? Wie definierst du dich? Deine gegenwärtige Identität, die sollte möglichst nah in deinen Gedanken und dann vielleicht auch in deinen Worten und Taten deiner Herkunftsidentität und deiner Zukunftsidentität entsprechen. Und da sind wir manchmal auf dem Weg und da ist auch ein Kampf. Aber das ist das, was jetzt passiert. Es gibt Erschütterungen, damit das Unerschütterliche bleibt. Dass du sagst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Teil der Geschichte Gottes. Gott wird diese Geschichte zu seinem Ziel führen. Er wird Corona beenden. Er wird es beenden. Ich bin davon überzeugt, er wird es beenden. Was ist deine Hoffnung, dein Glaube? Werden es die Virologen, werden es die Politiker, werden es irgendwelche Fachleute? Vordergründig ja auch, aber ich sehe dahinter die weise Hand Gottes und den Plan Gottes. Er wird es stoppen, so wie er es zugelassen hat, so wird er es auch stoppen. Und darin kann ich ruhen. Darin bin ich ein bisschen unabhängig von den Nachrichten. Ich weiß noch genau, wie ich in einer Zeit vor einigen Monaten jeden Tag Nachrichten und alles durchgelesen habe. Ich war so durcheinander und ich war so frustriert. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht heute so geht. Da gibt es die Mutation aus Südafrika. Wird der Impfstoff dagegen standhalten? Es ist die Zeit der Erschütterung, in der wir sind. Wie können wir glücklich sein und zufrieden und Hoffnung haben und mit Hoffnung nach vorne schauen, indem wir wissen, was unsere Identität ist. Wir gehören Gott. Gott ist unser Herr, er ist unser Beschützer, er ist unser Versorger, er ist unser Arzt. Falls du hier zuschaust und sagst, deine wirtschaftliche Situation ist gerade sehr angegriffen wegen Corona, ich möchte dir zusprechen, Gott ist dein Versorger. Er will dein Versorger sein. Wenn du sagst, ich habe so Angst um meine Gesundheit, ich möchte dir sagen, Gott ist dein Arzt. Gott ist dein Arzt. Vertrau auf Gott. Habe ich gerade gesagt, du sollst nicht zum Arzt gehen? Habe ich nicht gesagt. Nein, Gott wirkt durch Ärzte, durch Medikamente, durch Impfungen. Aber Gott wirkt. Setz dein Vertrauen auf Gott. Setz dein Vertrauen nicht auf Menschen. Habe ich gerade gesagt, du sollst Menschen nur noch misstrauisch begegnen? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber wo ist dein tiefster Anker? Wo ist dein Vertrauen? Auf was stützt du dich? Stütz dich auf Gott. Stütz dich auf den Gott Israel. der Dinge zulässt, die nicht schön sind, aber der unsere Sicherheit ist und unsere Geborgenheit ist. Und das war das Geheimnis von Daniel. Das war seine Geborgenheit. Der Gott Israels, inmitten von Herausforderungen ohne Ende, ist er im Glauben gewachsen und hat sich gefreut an seinem Gott. Ich komme auf die Zielgerade. Schon mal das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Ich möchte, dass wir im Moment uns dafür jetzt Zeit nehmen. Was ist deine Identität? Was ist deine Identität? Wer bist du? Bist du Ruth? Wer bist du? Bist du ein Kind Gottes? Und woraus speist sich deine Identität? Ich möchte beten und ich werde bewusst noch einen Moment still sein. Vielleicht können wir die Augen schließen. Heiliger Geist, meine Worte sind schwach, aber du bist kraftvoll. Ich lade dich ein und bitte dich jetzt zu wirken. Nur du kennst die Herzen. Ich sehe nur die Gesichter, du siehst die Herzen. Geist Gottes, ich bitte dich, dass da, wo ein Gefühl ist von Durcheinandersein, bitte komm, brüte und segne das Herz, das durcheinander ist. Wo einfach nur stürmische Wellen sind, wo es dunkel ist. Komm, Geist Gottes, mit deiner heilsamen Gegenwart, beruhigend, klärend. Ich bitte dich, dass du diesen Herzen jetzt zeigst, dass du der Leuchtturm bist, dass das Leid ein Ende haben wird. Geist Gottes, ich lade dich ein, bitte komm. Da, wo keine Hoffnung mehr ist, wo die Kraft aufgebraucht ist, wo man nicht mehr mag in dieser Corona-Zeit. Komm, bitte, und breite Hoffnung aus. Hoffnung, die sich erfüllt. Hoffnung auf den allmächtigen Gott. Geist Gottes, komm, so wie du bei Daniel warst, der sich auch gefragt hat, wie lange noch in dieser Zwangsherrschaft. Und er hat geforscht in deinem Wort, Herr. Und er war offen für deinen Geist. Und das hat ihn beruhigt. Und das hat ihm eine Sicherheit gegeben und eine Hoffnung, ein Ausblick, dass du, Gott, einen Plan hast. Und dass das die Herrschaft von Nebukadnezar nicht ewig währt. Geist Gottes, komm und schenke jetzt diese Hoffnung denen, die das brauchen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, da wo Angst ist. Die ängstlichen Herzen hier im Saal und am Bildschirm. Du machst keinen Vorwurf. Du hast keinen platten Spruch. Du sagst nicht Kopf hoch, sondern du vertreibst die Angst. Jetzt. Durch die Liebe Gottes. Der Heilige Geist sagt jetzt zu einigen, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht mehr beten. Du musst nicht mehr Bibel lesen. Du musst nicht mehr tun. Der Heilige Geist sagt, vertraue mir und lass dich fallen. Vertraue mir. Empfange die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Komm, Geist Gottes, und korrigiere uns. Ich möchte auch diesen Eindruck noch weitergeben. Ich habe so das Empfinden, es gibt ein paar, zu denen hat Gott etwas gesagt. Und sie tun es einfach nicht. Und der Heilige Geist warnt euch. Lebt nicht so, dass ihr alles wisst, was besser ist. Lasst euch führen und leiten von den Worten Gottes. Und das, was euch gesagt ist, was ihr wisst in eurem Gewissen, was richtig ist, das tut. Und wenn ihr es nicht tut, ist es gefährlich für euch. Deswegen warnt euch der Heilige Geist. Er klopft an. Und er zeigt euch ja auch den Weg. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir nicht wie Waisen sind in dieser Welt, sondern dass du unser Vater bist. So segne uns, mach uns stark. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich lieben und wir wollen anderen Gutes tun. Und auf diesem Wege werden wir gesund und sind wir stark und erleben wir, wie dein Reich wächst. Mitten in dieser Zeit der Erschütterungen wächst dein Reich, das unerschütterlich ist. Und dafür danken wir dir, dass wir da Anteil haben, dass unser Leben so wertvoll und so sinnvoll ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, in Jesu Namen. Amen.